Namen haben eine Bedeutung. Wenn werdende Eltern überlegen, wie sie ihr Kind nennen wollen, dann schauen sie ja meistens auch nach, was dieser Vorname bedeutet. Und das wahrscheinlich spätestens seit der Kevinismus-Debatte, da wissen wir ja, dass Namen etwas auslösen und auch Erwartungen generieren. So hieß es in einigen Artikeln, Kevin ist ja kein Name, sondern eine Diagnose. Und so traurig das auch ist, ja, ein Kevin hat es in der Grundschule ein bisschen schwieriger als ein Konstantin oder eine Charlotte besser als eine Chantal. Im Alten Testament sind Namen ja fast schon Biografien, Persönlichkeitsprofile. Da nennen Isaak und Rebekka den jüngeren ihrer Zwillingssöhne Jakob den Fersenhalter, weil er sich bei der Geburt an der Ferse seines Bruders festhielt. Und da Gott dann natürlich noch viel mehr mit diesem Jakob vorhatte, gab er ihm dann einen neuen Namen, Israel, den Gottesstreiter. Oder auch im Buch Ruth wird die Bedeutung eines Namens sehr deutlich. Ruths Schwiegermutter, die eigentlich Noomi, die Liebliche heißt, die will so nicht mehr genannt werden, denn sie hat so viel Bitteres erlebt und will nun Mara, die Bittere, genannt werden. Namen sagen im Alten Testament oft etwas über die Identität, die Persönlichkeit und die Geschichte einer Person aus. Der Theologe Gerhard von Rath sagte dazu, nach antiker Vorstellung war der Name eben nicht Schall und Rauch, sondern es bestand zwischen ihm und seinem Träger eine enge, wesensmäßige Bezogenheit. Im Namen existiert sein Träger und deshalb enthält der Name eine Aussage über das Wesen seines Trägers oder doch etwas von der ihm eigenen Mächtigkeit. Da ist es klar, dass es ein spektakulärer Moment ist, wenn Gott seinen Namen mitteilt. Und diesen Moment darf Mose erleben. Und damit sind wir schon mittendrin in der spannenden Geschichte, in der Gott etwas über seinen Namen preisgibt. Und ein bisschen will ich diese Geschichte nacherzählen. Unterwegs als Hirte sieht Mose den brennenden Dornbusch, aus dem heraus eine Stimme sich Mose vorstellt. Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dieser Gott war bisher ja noch nicht mit eigenem Namen bekannt. Er war der Schöpfergott oder eben der Gott der Vorväter. Aber aus diesem Dornbusch heraus wird Gott nochmal eine neue Seite von sich zeigen. Dieser Gott sagt zu Mose, dass er genau gesehen, ganz genau gehört und auch ganz genau weiß, wie schlecht es den Israeliten in der Sklaverei geht. Ein Haufen von Sinneswahrnehmungen, die da von Gott beschrieben werden. Hier wird uns Gottes Perspektive gezeigt. Sein Blickwinkel wird uns überliefert. Gott nimmt auf allen Ebenen wahr, mit allen Sinnen. Und wenn wir uns fragen, ob Gott eigentlich mitbekommt, was auf dieser Erde geschieht, ob er eigentlich sieht, wie schlecht es Menschen geht, dann zeigt sich hier, ja, absolut. Da drin steckt ja ein Wahrgenommensein. Mose fühlt sich von Gott gesehen und in seiner Situation wahrgenommen. Denn Gott leidet mit, er ist barmherzig. Er zeigt Herz und Empathie. Und das ist für jeden Menschen ein Grundbedürfnis, sich gesehen und mit seinen Bedürfnissen wahr und ernst genommen zu fühlen. Und Gott sagt Mose, dass er handeln will, dass er rettend eingreifen will, dass er den Hilfeschrei gehört hat, die Israeliten aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen will, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Es wird uns hier eine Wesenseigenschaft von Gott gezeigt. Er rettet nicht nur aus der Not, sondern zeigt auch eine Perspektive auf und führt die Notleidenden in Freiheit und gibt ihnen die Möglichkeit, eine Zukunft zu gestalten. Es ist also eine doppelte Rettung, die Gott hier ankündigt. Aus der Not heraus retten und in das Leben hineinführen. Gott beauftragt dann Mose als denjenigen, der Gottes Rettungsaktion konkret verwirklichen soll. Doch Mose fühlt sich nicht als der Richtige dafür und fragt, wer bin ich denn? Doch Gott sagt Mose, dass er ihm beistehen wird. Es kommt also gar nicht so sehr darauf an, wer Mose ist, sondern darauf, dass Gott ihm beisteht und mit ihm geht. Mose will genauer wissen, wer dieser Gott, der dieses Rettungsversprechen macht, eigentlich ist. Gott hat sich ja als Gott der Vorväter Abraham, Isaak und Jakob vorgestellt. Doch Mose will einen Namen wissen, denn Namen sagen etwas über Identität und Persönlichkeit aus. Und hier kommt der Höhepunkt dieser Geschichte. Gott gibt etwas von sich preis. Er offenbart sich. Er sagt Mose, wer er ist. Das ist etwas, was ja auch zwischen Menschen entscheidend dazu beiträgt, Beziehungen aufzubauen und sich kennenzulernen. Gott hat großes Interesse daran, dass Mose ihm vertraut und eine Beziehung zu ihm hat. Deswegen gibt er etwas von sich preis, sagt, wie er auch von nachfolgenden Generationen angesprochen werden will und zeigt allen Menschen, also auch uns heute, wie er mit uns in Beziehung stehen will. Und zwar nicht als ferner oder toter Gott, sondern als ein ganz dynamischer Gott, der da ist und sein wird. Das alles passiert in der Bibel in Exodus 3 und gipfelt dann in den Versen 14 und 15, die ich euch vorlesen möchte. Mose sagte zu Gott: Wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt, und sie mich dann fragen, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott antwortete: Ich bin da. Und er fügte hinzu: Sag zum Volk Israel, der Ich bin da hat mich zu euch geschickt. Und ich finde diese Geschichte für uns jetzt relevant und tröstend, weil hier Gottes Wesenseigenschaft, dieses Ich bin da als starke Zusage für alle Zeiten ja seinen Ursprung hat. Und diese Zusage können wir gut gebrauchen, immer, aber jetzt besonders. Ich will bei dem Teil der Geschichte hängen bleiben, in der Gott seinen Namen nennt. Vorhin habe ich schon gesagt, dass damals Namen nicht nur etwas waren, was wie heute in der Geburtsurkunde steht oder was man ruft, damit alle zum Mittagstisch kommen. Damals war der Name die Essenz einer Person. Das Verständnis damals war, dass eine Person einerseits als Person existiert und gleichzeitig in diesem Namen selbst existiert. Wenn ich also den wahren Namen einer Person kenne, wird die Person mir zugänglich und ich verfüge über die im Namen existente Person. Die Person selbst bleibt mir unzugänglich, sie gehört sich selbst, aber in diesem Namen wird mir jemand zugänglich. Ich bekomme Kontakt zu der Person und zu seiner Persönlichkeit. So ein Verständnis steckt da drin. Deswegen ist diese Selbstoffenbarung Gottes so bedeutsam. Indem Gott Menschen seinen Namen mitteilt, wird er zugänglich. Im Hebräischen stehen an dieser Stelle vier Konsonanten. Ihr könnt sie auch in der Folie sehen. Hebräisch ist ja so eine Konsonantenschrift. Und da Juden aus Respekt vor dem Gottesnamen ihn nicht ausgesprochen haben, wissen wir eigentlich gar nicht so genau, wie er ursprünglich ausgesprochen wurde. Wir können es nur vermuten. Und Juden und Jüdinnen sagen auch statt des Gottesnamens dann Adonai, was so viel wie der Herr bedeutet. Zurück zu Mose. Gott antwortet Mose zwar auf die Frage, was sein Name ist, aber trotzdem bleibt sein Name ja ein Stück rätselhaft. Gott gibt zwar etwas über sich preis, aber es bleibt für uns Menschen nicht ganz greifbar. Er gibt eine Antwort, aber irgendwie auch keine. Und es ist ja nicht wie bei Rumpelstilzchen, also dieses, ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße, sodass Menschen die Macht haben, um diesen Namen zu wissen. Denn es ist ja so, dass in dem Moment, wo man etwas einen Namen gibt, man es auch definiert. Das sehen wir auch in der Schöpfungsgeschichte bei Adam, als Adam den Tieren Namen gibt. Ein Name grenzt das Benannte ein, definiert es. Beim Namen Gottes ist es aber anders. Der Name Gottes lässt sich nicht festlegen. Gott entzieht sich unserer Definition und Festlegung. Wir Menschen können Gott gar nicht fassen. Es liegt also schon im Namen, dass wir Gott nicht ganz verstehen können. Der Name, den Gott nennt, ist ja, wie so ein strahlender Fächer an Wesenszügen und Zusagen. Nicht ganz klar, ich heiße so und so, sondern eine Vielzahl an Bedeutungen. Er bedeutet, ich bin da, wenn es denn auch sei. Ich erweise mich als der, der sich erweist. Ich werde da sein, als der ich da sein werde. Ich bin, der ich bin, das heißt, ich bin wirklich und wahrhaftig da, bin bereit zu helfen und zu wirken, wie es von jeher war. Ich werde mich erweisen, ihr werdet es erfahren, die Zukunft, der ihr entgegengeht, wird euch zeigen, dass ich es bin. Lauter Formulierungen, die versuchen, daran zu kommen, die aber eine Zusage enthalten. Gott ist mit uns und wird sich in unserem Leben erweisen. Gott nennt keinen statischen Namen. Er legt sich nicht auf eine Eigenschaft fest, wie zum Beispiel, ich bin der Schöpfergott. Sondern Gott macht vielmehr mit seinem Namen uns eine Zusage. Er spricht damals Mose und uns heute zu, dass er da ist, gegenwärtig ist. Und dass er in stets neuen, nie vorwegzunehmenden Gestalten und Formen wirkt. Er ist dynamisch und flexibel in der Art und Weise, wie er da ist. Aber eins bleibt, er ist da und er ist mit uns. Und unser eigenes und das Leben anderer wird zeigen, dass Gott mit uns ist. Und wir werden ihn dann schon erkennen, wenn er da ist. Und Gottes Name ist dann auch etwas, was in die Zukunft weist. Er wird sich uns erweisen. Das heißt, auch mit Gott gibt es immer eine Zukunft, eine Perspektive. Und in dieser Zukunft sind wir nicht uns selbst überlassen, sondern können uns darauf verlassen, dass Gott mit uns ist. Diese Zusage hat Mose nun gehört. Aber er hat Gott ja nicht einfach nur so nach seinem Namen gefragt. Nein, Mose hat einen Auftrag und er wollte seinen Auftraggeber kennenlernen. Es geht um eine Rettungsmission. Gott zeigt sich uns in dieser Geschichte als barmherziger, rettender, für uns daseinender Gott. Es ist ja so, dass wir viele unterschiedliche Vorstellungen von Gott haben. Diese Bilder, die wir von Gott haben, sind in unserer Biografie mit all unseren Erfahrungen verwurzelt. Oder sie sind natürlich auch biblischen Ursprungs. Und bei all den Bildern und Vorstellungen, die wir von Gott haben, sind auch einige dabei, die Angst machen und bedrohlich sind. Das Gottesbild des rettenden und barmherzigen und für uns daseinenden Gott ist aber ein zentrales, ein unfassbar zentrales. Und auch eins, das so manches bedrohliche Bild dann überstrahlen und ersetzen kann. Denn Gott macht in dieser Mose-Geschichte eine zentrale Selbstaussage über sich als Retter. Und auch mit Jesus zeigt er seine rettende Seite von sich. Diese Selbstoffenbarungen Gottes sind zentral und Gott zeigt uns hier für ihn Wesentliches. Gott als Retter ist ein persönlicher Gott, der die Not der Menschen wahrnimmt. Er fragt nicht danach, wer am Leid schuld ist, sondern führt barmherzig aus der Bedrängnis heraus. Und immer ist er gegenwärtig. Sein Dasein ist nicht an Ort und Zeit gebunden und auch wir können ihn nicht einfangen und an uns binden. Aber er sagt uns sein Dasein zu. Und um Gottes Dasein zu erleben, ist es notwendig aufzubrechen. Denn Gott sagt, dass er sich auf dem Weg erweisen wird. Rettung bedeutet für Mose und die Israeliten nicht, dass sie unmittelbar ins gelobte Land katapultiert werden, wo Milch und Honig dann fließen. Nein, sie müssen sich auf den Weg machen. Die Rettung kommt, aber es ist nicht sofort alles perfekt. Die Errettung ist ein für die Israeliten ein Prozess, ein langer Weg, etwas, was sich über eine lange Zeit wieder und wieder vollzieht. Klaus Westermann schrieb dazu, das Alte Testament berichtet ja nicht nur eine Ereignisreihe, die aus den großen Taten Gottes besteht. Die Zwischenräume, in denen Gott unmerklich in einem stillen Wirken Wachstum und Gedeihen gibt, in denen er Kinder schenkt und aufwachsen lässt, der Arbeit Gelingen gibt, gehören auch dazu. Der rettende Gott ist auch der segnende Gott. Der Segen Gottes ermöglicht, dass ein Mensch sein ganzes Leben in seinem Ablauf von Tag zu Tag und von Jahr zu Jahr mit Gott in Verbindung bringen und aus Gottes Hand empfangen kann. Sein ganzes Leben gerade in der unauffälligen Alltäglichkeit, in der nichts Besonderes geschieht. Beim Segen geht es nicht um die herausragenden Stunden, wie zum Beispiel die Erfahrung einer Rettung, sondern um den alltäglichen Fluss des täglichen Lebens. Was sagt uns all das heute? Die Geschichte von Mose und die Selbstoffenbarung Gottes ist eine Besinnung auf Gottes Zusage an uns. Und diese mündet in einer Ermutigung. Vertrau diesem Gott, der mit uns ist. Dieser Gott hört auch uns in unserem Elend. Er rettet uns. Er führt uns und zeigt uns den Weg. Diese Rettung passiert nicht sofort, sondern braucht Geduld. Sie ist ein Weg, auf dem sich gesegnete Momente ergeben werden. Aber die Rettung kommt. Sie liegt in der Identität Gottes. Und das zeigt sich ja auch bei Jesus dann. Gott rettet nicht nur aus einer miesen Situation heraus, sondern zeigt uns Perspektive. Perspektive ist etwas, was in der aktuellen Zeit manchmal fehlt. Vor allem bei vielen jüngeren Menschen erlebe ich das, die sich gerade nicht vorstellen können, dass sich alles bald wieder normalisiert. Für sie ist die Gewissheit, dass das Land, wo Milch und Honig fließen, auf uns wartet, gerade nicht spürbar. Und mal ganz ehrlich, für die Israeliten war in dem Land, wo Milch und Honig dann fließen, auch nicht alles perfekt. Aber es war eine Perspektive. Was ist unsere Perspektive, wenn wir uns Rettung von Gott erhoffen? Was ist der Grund, dran zu bleiben, geduldig zu sein, wenn die Wüstenzeit länger ist als erhofft? Gott gibt uns eine Perspektive. Sie ist in seinem Wesen begründet. Denn er hat sich schon in der Bibel und in den Generationen vor uns als ein Gott erwiesen, der eben nicht nur aus der Not heraus rettet, sondern in das Leben hineinführt, ins volle Leben. Um das nicht zu vergessen und um den Jüngeren von diesen Rettungstaten, um dem Wesen Gottes zu erzählen, feiern die Juden und Jüdinnen das Passafest. Sie erzählen sich auch immer wieder und wieder die Geschichte der Errettung aus der Sklaverei der Ägypter. Es ist für die Israeliten ein identitätsstiftender Moment dieser Rettung und beschreibt ihre Gottesbeziehung zu Gott, dem Retter. Wie sie das erzählen, kann man auch in 5. Mose 26 vorlesen. Sie erzählen sich wieder und wieder diese Geschichte, die ganz kurz ungefähr so geht. Ein umherirrender Aramäer war mein Vater, der nach Ägypten zog, dort zu einem großen Volk der Israeliten wurde und von den Ägyptern unterdrückt wurde. Da rettete uns der Herr mit starker Hand und führte uns in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und das erzählen sie sich immer wieder. Rettungsgeschichten und damit identitätsstiftende Momente werden ja erst später als Rückschau erzählt. In der Rückschau zeigt sich die Führung und Weisheit Gottes. Wie blicken wir also auf unsere Geschichte zurück? Erzählen wir sie mit dem rettenden Gott in unserer Biografie, der sich mit seinem Wirken wie ein goldener Segen durch unsere Biografie zieht. Vielleicht hilft es uns, wenn wir uns vorstellen, wie wir unsere Gegenwart, unser Heute als Geschichte in 10 Jahren erzählen. Dann können wir uns darauf freuen, dass wir Gott als goldenen Segensfaden durch unser Leben begreifen. Ich wünsche euch allen, dass sich Gott in eurem Leben erweisen wird, dass ihr ihn erlebt, dass die Zukunft, der ihr entgegengeht, euch zeigen wird, dass Gott die ganze Zeit mit euch ist. Amen.